Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum dritten Teil dieser Snackable Content-Reihe. Heute spreche ich mit Lukas über das Thema Werbung auf YouTube. Und wie ihr das ja schon bei den letzten beiden Folgen gesehen habt, sprechen wir zum einen darüber, welche Kennzeichnungspflichten YouTuber trifft. Und auf der anderen Seite sprechen wir darüber, wie man das am besten in YouTube umsetzt. Hi Lukas, schön, dass du hier auch wieder zum dritten Teil der Snackable Content-Reihe am Start bist.
Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, Lukas, wie sieht es denn mit den Kennzeichnungspflichten bei YouTube aus?
Grundsätzlich gilt bei Werbung, dass man immer Werbung von anderen redaktionellen Inhalten trennen muss. Bei YouTube kommt jetzt noch die Besonderheit hinzu, dass im neuen Medienstaatsvertrag neue Regelungen zu sogenannten fernsehähnlichen Telemedien enthalten sind. Und unter diese fernsehähnlichen Telemedien, da fallen auch die meisten YouTube-Kanäle. Denn die meisten YouTube-Kanäle sind ja ein Stück weit wie Fernsehen aufgebaut. Es gibt verschiedene Sendungen, verschiedene Videos, die sich nur der Nutzer, und das ist der Unterschied zum Fernsehen, selbstbestimmt abrufen kann. Also die nicht gestreamt werden und nur live geguckt werden können, sondern die der Nutzer sich abrufen kann, wann er sie sich angucken will. Und damit fällt man unter die sogenannten fernsehähnlichen Telemedien jetzt und muss sich dadurch weitgehend auch an die Werbegrundsätze halten, die Fernsehsender treffen. Diese Werbegrundsätze sind jetzt relativ weit, oder gibt es relativ viele Regelungen zu. Für diejenigen, die es ganz genau wissen möchten, den würde ich empfehlen, einmal in die Richtlinien der Medienanstalten zu gucken. Die Medienanstalten haben gemeinsam eine Richtlinie erlassen zum Umgang mit Werbung, Produktplatzierung und Sponsoring im Fernsehen. Jetzt durch den Medienstaatsvertrag sind diese Richtlinien eben auch auf YouTube-Kanäle anwendbar, und die findet man ganz einfach, wenn man mal googelt. Da ist sehr genau, sehr detailliert, das ist ein bisschen länger, aber dafür ist sehr detailliert auch mit Beispielen, was ist jetzt Werbung nochmal, was ist vielleicht auch keine Werbung, wo brauche ich keine Kennzeichnung. Dort ist sehr genau erklärt, was muss ich eigentlich machen. Also für diejenigen, die sich das auch später vielleicht nochmal durchlesen wollen und das ganz genau wissen wollen, schwarz auf weiß auf Papier haben wollen, den empfehle ich einfach mal in diese Richtlinien reinzugucken. Es ist auch einfach geschrieben, dass auch der juristische Laie das versteht, das ist nicht für Juristen geschrieben unbedingt. Da kann man nochmal nachgucken. In der Kurzform muss man sich merken, man muss immer Werbung von redaktionellen Inhalten teilen. Sprich, wenn ich jetzt in meinem YouTube-Video einen Werbeblock enthalten habe, dann sollte ich, bevor der Werbeblock anfängt, die optische Einblendung einbauen, Werbung, und die dieses Wort zeigen und damit klar machen, jetzt kommt Werbung, und anschließend sollte ich klar machen, wann die Werbung aufhört, so dass für den Zuschauer immer ersichtlich ist, wann ist jetzt Werbung und wann ist das eigentliche Video.
Okay, das heißt, ich blende dann das Wort Werbung in den jeweiligen Videobeitrag dann ein. Empfiehlt es sich dann nochmal zusätzlich in der Beschreibung zu dem jeweiligen Video auch nochmal das Thema, also das Wort Werbung, dann auch nochmal ausdrücklich reinzuschreiben, so wie wir das jetzt zum Beispiel im ersten Teil der Snackable Content-Reihe bei Podcast gesehen haben, dass man das auch nochmal in den Shownotes reinschreiben kann?
Also wenn man das Wort Werbung jetzt nur in die Beschreibung reinschreibt, dann hat man das Problem, dass dadurch noch nicht ersichtlich ist, wann jetzt im Video die Werbung anfängt und wann sie wieder aufhört. Sprich, nur in der Beschreibung den Hinweis zu geben, hier in dem Video gibt es auch Werbung, das ist nicht ausreichend. Man kann es zusätzlich noch mit reinschreiben. Wenn man es allerdings schon im Video drin hat, ist zusätzlich in der Beschreibung der Hinweis nicht zwingend notwendig. Also dann muss man das nicht unbedingt machen. Anders ist es hingegen, wenn ich in der Beschreibung irgendwelche Affiliate-Links oder Ähnliches oder nur in der Beschreibung Werbung drin habe. Viele YouTuber, die haben ja in den Beschreibungen weitere Hinweise, zum Beispiel zum genutzten Equipment. Fashion-YouTuber haben manchmal in den Beschreibungen nochmal Hinweise zum Beispiel Links, über die man dann direkt die getragenen Kleidungsstücke kaufen kann. Oft verdienen die YouTuber dann über diese Links etwas mit. Das sind dann sogenannte Affiliate-Links. Das sollte dann entsprechend gekennzeichnet werden. Also wenn solche Links verwendet werden in der Beschreibung, dann sollte auch in der Beschreibung die Werbung gekennzeichnet werden und deutlich gemacht werden, dass es sich bei den Links eben um Affiliate-Links handelt.
Wie ist es denn also? YouTube wird ja auch von vielen, von vielen Unternehmen, vielen Brands genutzt, um dort gezielt Werbung zu schalten. Wir haben bisher darüber gesprochen, über die Kennzeichnungspflichten der jeweiligen Content Creator, also praktisch jetzt der Podcaster, der LinkedIn-Nutzer. Jetzt sind wir gerade bei YouTube. Wie ist es denn, wenn ich jetzt mit einem Werbepartner zusammenarbeite bei YouTube? Also trifft dann auch so eine Art Pflicht, Kennzeichnungspflicht oder ja, irgendeine Art von Pflicht, den Werbepartner? Also muss der dann zum Beispiel in dem Werbevertrag, in dem Influencer-Vertrag, wenn ich das mal so nennen darf, müsste da dann auch irgendwas speziell geregelt werden, dass dann der Content Creator dafür sorgt, dass Werbung als solches gekennzeichnet wird?
Ja, also da bewegt man sich natürlich so ein bisschen in der Spannbreite, dass der Markenhersteller, dem ist ja oft nicht so ganz lieb, dass so ganz klar ist, dass es sich um Werbung handelt. Die haben ja oft eher das Interesse, dass es so rüberkommt, als wäre es keine Werbung, damit die Nutzer das eher kaufen, weil Werbung, die so ein bisschen verschleiert ist, wo nicht so ganz klar ist, dass das jetzt Werbung ist, sondern die eher so wirken wie ein unabhängiger Produkttest zum Beispiel, die wirken besser. Die haben eine bessere Reichweite und die wirken einfach anders auf den Nutzer, so dass mehr Nutzer darauf reagieren und kaufen. Deswegen haben die Markenhersteller oft nicht so ganz das Interesse, dass das so richtig gekennzeichnet wird. Letztendlich trifft die Pflicht hauptsächlich denjenigen, der das Video verbreitet, der das Video einstellt. Sprich, der hat eigentlich das Interesse, dass es ordentlich gekennzeichnet wird. Natürlich ist es in Verträgen immer sinnvoll, das auch dann ordentlich zu regeln, damit nicht am Ende ein Streit darüber entsteht, wie gekennzeichnet wurde. Oder wenn man in dem Vertrag beispielsweise Regelungen dazu aufnimmt, wie genau gekennzeichnet wird und der Markenhersteller da beispielsweise eine Kennzeichnung durchdrückt, die vielleicht nicht so ganz einwandfrei ist, dann sollte man vielleicht auch darüber reden im Vertrag, wer haftet denn für die Kennzeichnung, ob die richtig eingenommen wird und muss der Markenhersteller, wenn er auf eine geringere Kennzeichnung pocht, dann vielleicht auch die Haftung dafür übernehmen, wenn dann den Influencer letztendlich eine Abmahnung trifft oder wenn der in die Haftung genommen wird.
Ja, das wurde gerade das Thema, das Wort Haftung hier verwendet. Darüber haben wir bisher noch nicht gesprochen. Wäre aber auch ein sehr interessanter Aspekt. Also mit was muss ich denn als Influencer, als YouTuber jetzt in dem Fall im schlimmsten Fall eigentlich, mit was muss ich im schlimmsten Fall rechnen, wenn ich diese Kennzeichnungspflichten nicht erfülle? Also drohe mir dann Bußgelder oder ja, oder was du sagst, eine Abmahnung, also muss ich dann eventuell mit Schadensersatz rechnen? Also wie sehen da die Rechtsfolgen aus?
Also die größte Gefahr ist, denke ich, dass man eine Abmahnung erhält. Das kann beispielsweise von so einem Abmahnverein sein, Verbraucherschutzverein oder Ähnlichem. Die gehen oft rum und prüfen, ob geschäftliche Handlungen den Gesetzen entsprechen. Und wenn sie das nicht tun, dann verschicken sie eine Abmahnung und fordern damit eine Unterlassungserklärung. Und das kostet dann meistens auch einen in der Regel vierstelligen Betrag. Also so um die 1.000 Euro sollte man eventuell beiseite legen. Es kommt so ein bisschen darauf an, ob jetzt ein Konkurrent abmahnt oder ein Abmahnverband. Bei den Verbänden ist es dann oft ein bisschen günstiger. Da ist es nicht ganz so viel. Aber das ist natürlich immer mit finanziellen Risiken verbunden, wenn man eine Abmahnung erhält. Als Folge muss man dann entweder eine Unterlassungserklärung unterschreiben oder wird zur Unterlassung vom Gericht verpflichtet. Wenn man dann gegen diese Unterlassungsverpflichtung verstößt, dann wird es richtig teuer. Das heißt, das ist das eine Risiko, was einen erwartet, wenn man nicht richtig kennzeichnet. Das andere ist, wenn man gegen den Medienstaatsvertrag beispielsweise verstößt, dann drohen auch Bußgelder. Die können auch zum Teil empfindlich sein und auch in den fünfstelligen Bereich reingehen.
Okay, und wäre das dann beispielsweise jetzt hier im Fall der Abmahnung, also angenommen, ich habe jetzt irgendwie 10 YouTube-Videos und in 5 Stück blende ich dieses Wort Werbung ein, in 5 anderen Stück, in denen ich aber auch Werbung enthalten habe, mache ich es nicht, würde dann praktisch jeder einzelne Videospot, in dem dieses Wort Werbung nicht erscheint, dann direkt als Verstoß gegen diese Kennzeichnungspflichten angesehen werden. Das heißt, pro Verstoß muss dann der Betrag X, also diese vierstellige Zahl, dann gezahlt werden? Oder wie ist das zu beurteilen?
Also erstmal wäre dann jedes Video, wo nicht richtig gekennzeichnet wäre, wäre ein Verstoß und könnte einzeln abgemahnt werden. Jetzt ist es in der Abmahnung aber erstmal so, dass man noch nicht einen Schadensersatzbetrag zahlen muss, sondern da ist das finanzielle Risiko, dass man die Anwaltskosten tragen muss. Und diese Anwaltskosten, die richten sich dann in der Regel nach dem sogenannten Streitwert. Sprich, in Deutschland ist es so, dass die Gerichts- und Anwaltskosten, die werden aus dem Wert errechnet, den die Sache bei Gericht hat. Und bei Wettbewerbsverstößen, da gehen die Gerichte davon aus, dass ein Verstoß in der Regel so um die 10.000 Euro wert ist. Sprich, dann werden die Kosten aus den 10.000 Euro berechnet und können bei 1.000 Euro liegen. Das geht natürlich pro Verstoß hoch. Jetzt ist es aber in der Praxis auch nicht üblich, dass dann, wenn es 5 Videos sind, dass dann direkt 50.000 Euro angesetzt werden, sondern dann wird irgendwas dazwischen angesetzt als Streitwert. Wenn man dann allerdings eine Unterlassungserklärung abgegeben hat oder zur Unterlassung verpflichtet wurde, dann ist es tatsächlich so, dass man dann pro Verstoß etwas zahlen muss. Also in einer einstweiligen Verfügung oder in einem Unterlassungsurteil, da steht dann drin, dass pro Verstoß eine Summe X bezahlt werden muss und das wird dann tatsächlich pro Verstoß, also pro Video berechnet.
Okay, das heißt, bevor man so eine Unterlassungserklärung abgibt, sollte man eigentlich raten, erstmal zum Anwalt zu gehen, dass der mal drüber schaut und ja, sich auch irgendwie überlegt, ob es nicht irgendwie noch andere Möglichkeiten gibt, als mit so einer Unterlassungserklärung auf so eine Abmahnung zu reagieren.
Genau, auf jeden Fall sollte man, wenn man eine Abmahnung erhält und dazu aufgefordert wird, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, sollte man auf jeden Fall immer zu einem spezialisierten Anwalt gehen, der sich das erst einmal anguckt, der dann auch beurteilen kann, ist es überhaupt gerechtfertigt und der dann auch gucken kann, ob in der Unterlassungserklärung alles so richtig steht, wie es sein sollte. Oft werden überzogene Forderungen geltend gemacht mit solchen Unterlassungserklärungen, weil die Abmahnverbände wollen ja natürlich Geld verdienen daran. Das heißt, sie setzen sehr hohe Beträge an und da sollte man auf jeden Fall einen Anwalt drüber gucken lassen, damit da auch alles passt und damit man da nicht übers Ohr gehauen wird. Der Anwalt weiß dann genau, was muss tatsächlich drin stehen und was ist zu viel.
Gibt es denn jetzt mit Blick auf Werbung auf YouTube, gibt es denn da auch aktuelle Verfahren vor Gericht, also vor Landgericht, Oberlandesgericht oder BGH? Gibt es da irgendwelche Fälle?
Also die meisten Fälle, die drehen sich aktuell eher so um das Influencer-Marketing auf Instagram. Bei YouTube haben wir eher ein anderes Thema, was die Gerichte viel beschäftigt, nämlich die Frage, ob man eine Rundfunklizenz für YouTube benötigt. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen mit dem Medienstaatsvertrag, gelten jetzt viele Medien als sogenannte fernsehähnliche Telemedien. Gleichzeitig gab es schon im alten Rundfunkstaatsvertrag, also das Gesetz, was vor dem Medienstaatsvertrag galt, gab es so ein bisschen die Diskussion und den Streit darum, ob Livestreamer, also jetzt YouTube-Kanäle, die nicht nur Videos veröffentlichen, sondern die auch Livestreams veröffentlichen, ob die Rundfunk betreiben und damit eine Rundfunklizenz benötigen. Und darauf ist der Gesetzgeber jetzt auch ein bisschen eingegangen. Der hat jetzt eine Schwelle eingebaut, sodass man erst ab ab 20.000 Zuschauern im Durchschnitt innerhalb von 6 Monaten eine Rundfunklizenz benötigt. Da hat der Gesetzgeber ein bisschen Klarheit geschaffen. Ich sage aber ein bisschen, weil trotzdem noch nicht so ganz klar ist, wie wird dann diese Grenze überhaupt berechnet und wann sind denn diese 20.000 erreicht? Zum Beispiel ist nicht klar, nehme ich jetzt Durchschnittszuschauer eines Videos oder nehme ich die Maximalzuschauer eines Livestreams? Das wechselt ja innerhalb eines Livestreams eventuell. Also am Anfang des Livestreams gucken vielleicht nicht so viele zu wie am Ende des Livestreams. Nehme ich jetzt die Durchschnittszahl oder nehme ich die Zahl, wo die meisten Zuschauer anwesend waren? Da sind auch sehr viele ungeklärte Fragen. Aber darum dreht es sich bei den aktuellen Gerichtsentscheidungen eher als um Werbung auf YouTube.
Ja, vielen Dank, Lukas. Schön, dass wir auch hier jetzt am Mittwoch miteinander gesprochen haben. Morgen geht es weiter mit dem 4. Teil der Snackable-Content-Reihe. Dann sprechen Lukas und ich über das Thema Kennzeichnungspflichten bei Werbung auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch morgen wieder einschaltest und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen und angenehmen Tag.